Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Accelerate. Wie ihr wisst, dreht sich bei uns alles ums Thema Innovation, insbesondere um Corporate Innovation. Luisa, hi. Welchen Gast haben wir denn heute im Podcast und worum wird es genau gehen?
Ja, Manuel, heute haben wir wieder eine super spannende Episode geplant. Wie wir wissen, das Thema Innovation treibt alle um. In der aktuellen Zeit ist Innovation aber ein bisschen herausfordernder, würde ich sagen. Budgetrestriktionen, sehr viel Wandel. Deswegen geht es heute sehr stark um das Thema Transformation. Und ich freue mich sehr, dass wir heute den Maximilian Lang da haben. Und bevor wir jetzt weiter über dich sprechen, Maximilian, würde ich gerne dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst unseren Zuhörern, dass die wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
Ja, das kann ich sehr gern machen. Vielen Dank. Ich bin Geschäftsführer der Gerhard Lang Recycling GmbH, also von unserem Familienunternehmen. Wir sind ein mittelständisches Metallrecycling-Unternehmen mit 200 Mitarbeitern in unserer Unternehmensgruppe. Und gleichzeitig bin ich aber auch Geschäftsführer und Gründer der Resphere GmbH. Resphere ist ein Softwareunternehmen, das produzierenden Unternehmen hilft, mehr Transparenz und Effizienz in ihr Recycling reinzubekommen.
Klingt super spannend auf beide Aspekte, also sowohl das originale, initiale Unternehmen als auch das gegründete Startup, gehen wir heute ein bisschen tiefer drauf ein. Aber jetzt mal vielleicht zum Anfang. Viele Hörer stellen sich ein Recyclingunternehmen vermutlich mehr oder weniger wie so einen klassischen Schrottplatz irgendwie vor. Sehr traditionell, sehr klassisch alles. Dabei kommen auch da schon heute viele neue Technologien und Innovationen zum Einsatz. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie so grundsätzlich das Recyclinggeschäft funktioniert und welche Rolle Innovation dabei auch spielen kann?
Ja, das kann ich gerne tun. Also grundsätzlich gibt es natürlich diesen klassischen Schrottplatz noch. Und die Branche ist auch noch etwas tradiert, aber es passiert auch viel. Also vielleicht erstmal zum Hintergrund sollte man verstehen, es gibt auch innerhalb vom Metallrecycling unterschiedliche Geschäftsmodelle. So haben wir uns beispielsweise bei Langrecycling darauf, also auf zwei Bereiche spezialisiert. Einerseits auf das sogenannte Neuschrottrecycling. Dabei geht es um das Recycling von Produktionsschrotten und andererseits auf den sogenannten Streckenhandel. Und beim Streckenhandel, das ist ein reines Trading-Business, wenn man so will. Also da vermarkten wir Schrotte von anderen Recyclern in Deutschland und im angrenzenden Ausland, die dann davon profitieren, dass wir sozusagen eine professionelle Trading-Organisation haben. Und unsere Abnehmer haben den Mehrwert, dass wir größere Mengenpakete anbieten können und auch Produkte, die sonst von unserem Lager aus nicht verfügbar wären. Und jetzt aber nochmal auch zurück zu der Frage, wo finden Innovationen statt? Also es gibt unterschiedliche Bereiche in unserer Branche, wo derzeit Innovationen stattfinden. Also beispielsweise haben wir mit anderen Projektpartnern in die automatisierte Sortierung von Aluminiumschrotten investiert. Also da geht es darum, mittels Lasertechnologie Aluminiumbleche abzufunken, dann sozusagen auf Basis von deren Legierung die Aluminiumschrotte dann mit einem Luftstoß zu trennen. Andere Unternehmen beschäftigen sich zum Beispiel damit, den Schredderprozess weiterzuentwickeln. Also das heißt, da sind wir dann im Altschrottbereich und da geht es dann darum, dass Schrotte, also beispielsweise alte Autos, zerkleinert werden und das, was hinten rauskommt, soll dann durch die Weiterentwicklung eine höhere Reinheit haben. Wieder andere Unternehmen setzen KI ein, beispielsweise in der Bilderkennung und Klassifizierung von Materialien. Also ich würde schon sagen, dass sich da was tut, aber die Landschaft ist relativ breit gestreut im Recycling, sage ich mal.
Okay, spannend. Vielleicht da mal eine Nachfrage. Wie entscheidet ihr dann, ob, wenn ihr so eine Technologie habt, gesagt, ihr habt euch für was Bestimmtes entschieden, diese Laserabtastung abfunken, wie entscheidet ihr, so eine Technologie quasi reinzunehmen oder euch genauer anzuschauen im Vergleich zu anderen Technologien? Ist ja wahrscheinlich auch ein größerer Invest. Wie geht ihr da vor oder welche Überlegungen spielen da eine Rolle?
Also in dem Beispiel war es jetzt so, da hatten wir schon einen konkreten Use Case bei uns im Unternehmen, weil wir hatten schon, bevor wir die Technologie hatten, ordentliche Mengen an vermischten Aluminiumschrotten und wir haben im Grunde eine Lösung gesucht, die effizient zu trennen, weil durch die Vermischung kommt es zum Downcycling. Das heißt, das Aluminium kann nicht mehr in dieselbe Verwendung gehen. Also das geht dann nicht mehr in die Primärindustrie, sondern in die sogenannte Sekundärindustrie. Und durch das Trennen gelingt es uns, das in der Primärindustrie zu halten. Also von dem her war da schon ein Use Case und es war schon klar, dass da auch ein wirtschaftlicher Vorteil entstehen kann durch diese Technologie. Und unsere Aufgabe war dann am Ende einfach einen Weg zu finden, wie wir das auch wirtschaftlich hinbekommen.
Okay, jetzt hast du es eingangs schon gesagt, du bist auch CEO oder Geschäftsführer von Resphere. Heißt also, ihr entwickelt nicht nur euer Kerngeschäft bei Lung Recycling weiter, sondern ihr habt auch ein Startup gegründet, eben Resphere. Und das, soweit ich es bisher verstanden habe, das gesagt, ist eine Software Company, ist also außerhalb des klassischen Recycling-Geschäfts, was wir gerade gesprochen haben. Das Erschließen und das wieder zurückführen in den Kreislauf von Metallen. Kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, was Resphere macht und was so das die Value Proposition oder der Inhalt von Resphere ist?
Ja, das kann ich sehr gern machen. Also Resphere bietet eine Software für produzierende Unternehmen, die es ihnen ermöglicht, ihre Recycling-Aktivitäten transparenter und effizienter zu managen. Und das Kernprodukt von Resphere sind im Grunde Dashboards, mit denen ich die Wirtschaftlichkeit von meinem Recycling analysieren kann, die Nachhaltigkeit von meinem Recycling analysieren kann und außerdem Kennzahlen fürs Nachhaltigkeitsreporting erzeugen kann, die dafür den Recyclingbereich relevant sind. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass die Daten KI-gestützt, also mit minimalem Aufwand für den Anwender, hereinkommen in Resphere. Und zum zweiten Teil deiner Frage, du hattest gesagt, das ist ja nicht das Kerngeschäft. Also ja, natürlich, Software ist kein Kerngeschäft von Recyclingunternehmen. Allerdings ist es ja dennoch angrenzend an unser Kerngeschäft, weil es sind ja erstmal dieselben Personas, dieselben Kundengruppen, die sich sozusagen dafür interessieren. Es sind auch Problemstellungen, die sehr eng verknüpft sind mit unserer alltäglichen Arbeit. Also die Technologie ist eine ganz andere, aber das Kundenproblem ist eng verknüpft mit unserer täglichen Arbeit.
Ja, sehr cool. Lass uns da gleich nochmal genauer drauf schauen. Aber vorher, vielleicht sag doch nochmal, wer ist denn Kunde oder Anwender von der Software? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Also Anwender von Resphere sind erstmal produzierende Unternehmen, die Abfälle haben. Das können Schrotte sein, aber das können auch nicht metallische Abfälle sein. Also vielleicht an der Stelle nochmal den Hinweis auch für die Hörer, mit Schrotten sind immer nur metallische Abfälle gemeint. In diesen produzierenden Unternehmen gibt es unterschiedliche Anwender. Das sind Personen, die sich mit dem Thema Recycling befassen, also insbesondere Abfallbeauftragte und Umweltbeauftragte, aber auch Mitarbeiter aus Controlling und Einkauf, die sich dann eher für diesen Wirtschaftlichkeitsaspekt im Recycling interessieren.
Und wie bist du ursprünglich darauf gekommen, mit dieser Idee, also überhaupt auf diese Idee gekommen, da eine Softwarelösung, dass die von Vorteil sein könnte und dann auch damit dann ein Startup zu gründen, also auszugründen und es nicht vielleicht auch als Teil als Seitenarm von, das Nebenprodukt quasi mit anzubieten, weil das ja eben nicht so ganz, zwar angrenzend ist, aber nicht ganz das Kerngeschäft ist. Also bist du auf die Idee gekommen, dieses Startup zu gründen?
Ja, also das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich würde aber vielleicht die Reihenfolge kurz umkehren und erst deine zweite Frage beantworten, warum es in der eigenen Gesellschaft ist, weil die ist relativ einfach und schnell beantwortet. Da geht es in erster Linie darum, dass Resphere steht allen Unternehmen zur Verfügung, auch explizit Unternehmen, die keine Langrecycling-Kunden sind. Und daher eine eigene Gesellschaft und auch eine eigene Marke. Und kurz zu der Entstehungsgeschichte. Also da würde ich auch ein bisschen ausholen, weil das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, Gerne. Wie das so entstanden ist. Ich kam ja 2016 ins Familienunternehmen, damals frisch aus der Unternehmensberatung. Und 16, 17, 18, wenn ihr euch zurückerinnert, das war gefühlt auch so eine Hochphase der Digitalisierung. Also Da hat man gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und man hatte das Gefühl, wenn man irgendwie heute ein paar Studenten ein bisschen Geld und ein bisschen Infrastruktur in die Hand gibt, dass dann morgen ganze bestehende Geschäftsmodelle platt gemacht werden, dass überall irgendwelche Disruptoren eindringen, dass Plattformmodelle installiert werden. Und das hat mich zu der damaligen Zeit ziemlich umgetrieben. Mhm. Und ich habe für mich geschlussfolgert, wenn es um Plattformmodelle geht, und das war das Thema, wo sozusagen damals der größte Fokus drauf war, und wenn überall Plattformmodelle installiert werden, dann wird es auch bei uns passieren. Und Plattformen, habe ich mir gedacht, werden vor allen Dingen da entstehen, wo es um Informationen geht, also wo es um die Digitalisierung von Informationen geht. Und bei uns spielen Informationen vor allem im Handelsbereich eine Rolle. Wer hat was, wer braucht was, welche Qualität passt zu welchem Abnehmer und so weiter. Und deswegen kam ich damals zum Schluss, dass im Grunde eine Handelsplattform entstehen müsste in unserer Branche. Also ich sage jetzt mal auf gut Deutsch so ein eBay für Schrott, dass sowas entstehen würde. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn man so merkt, dass man an was Großem dran ist, aber ich war damals total euphorisch und habe gesagt, wow, ein eBay für Schrott, das würde doch alles auf den Kopf stellen. Und bin mit dieser Euphorie, bin ich dann auf Kunden zugegangen, weil mir war klar, ich wollte dieses Konzept verproben. Ich wollte rausfinden, ob das was ist, was für unsere Kunden auch tatsächlich interessant sein könnte. Natürlich, um von da aus dann auch auf andere Unternehmen zu schließen. Und zu meiner großen Überraschung wollte keiner mein eBay für Schrott haben. Und also, das ist jetzt vielleicht im Nachhinein witzig. Damals fand ich, ja, war ich fast schon ein bisschen enttäuscht darüber, kann man so sagen. Aber also niemand wollte dieses eBay für Schrott. Und dann habe ich angefangen nachzufragen, weil ich wollte wissen, okay, was ist es denn? Und was ich dann herausfinden konnte, war, einerseits hatten produzierende Unternehmen schon längst digitale Lösungen, um ihre Ausschreibungen durchzuführen. Das heißt, so dieser transaktionale Aspekt, der war jetzt im B2B-Bereich nicht neu, dass man den digitalisiert, das gab es schon. Dann ist es so, dass der Schrottrecycling-Markt ist auch ein Stück weit ein regionaler Markt. Also das heißt, da müssen Behälter getauscht werden, teilweise kurzfristig getauscht werden, weil wenn das nicht passiert, kann die Produktion im schlimmsten Fall stehen. Also brauche ich einen Entsorger, der da irgendwo in der Region schnellen Zugriff drauf hat. Das heißt, ein eBay für Schrott, wo jetzt ein Entsorger aus, ich sag mal, Oslo oder Phuket noch mit drauf wäre, der hätte mir dann als produzierendes Unternehmen in einer bestimmten Region in Deutschland wenig geholfen. Und der letzte Aspekt war dann letzten Endes noch, dass die produzierenden Unternehmen auch schon viel mehr Transparenz über den Markt hatten, als ich erwartet hatte, weil aufgrund dieser Regionalität war es ja schon ein bisschen eingeschränkt. Dann kamen nur Unternehmen in Frage, die gewisse Zertifizierungen haben, die man auch mal vor Ort auditieren kann und so weiter. Und die haben sie dann auch schon gekannt. Also das heißt, diese Plattform hätte dann auch gar nicht so diese zusätzliche Transparenz geschaffen. Und das ist ja was ganz anderes, wie wenn ich jetzt auf einem eBay irgendwie einen gebrauchten Gameboy verkaufe, dann können ja Käufer überall prinzipiell in Frage kommen, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Das heißt, da geht es ja viel mehr um das Thema Transparenz. Und das war hier nicht der Punkt. Und ja, ich bin erstmal wahnsinnig dankbar, dass ich das herausfinden durfte. Und dann ging im Grunde die Suche weiter, weil ich habe dann die Kunden gefragt, okay, also wenn es das nicht ist, wo drückt euch denn sonst der Schuh? Was sind denn die Pains in eurer täglichen Arbeit? Womit verbringt ihr viel Zeit? Und dann sind immer wieder Themen rund um manuelle Tätigkeiten für Reportings aufgekommen, um mangelnde Transparenz im Recycling und so weiter. Und somit ist dann letztendlich mit den Kunden gemeinsam das Konzept für Resphere entstanden.
Finde ich gerade super spannend und super schön zu hören, wie du den ganzen Prozess angegangen bist, weil das eben genauso die Philosophie ist, die wir auch unseren Innovationsteams innerhalb von Bosch, aber auch außerhalb eben immer wieder vor Augen führen wollen. Mit Kunden sprechen, rausfinden, wo drückt denn tatsächlich der Schuh. Wenn wir uns jetzt vorstellen, du hättest dein eBay für Schrott einfach mal gebaut, entwickelt, auf den Markt gebracht und nachher will das gar niemand, da wäre ja unglaublich viel Ressourcen von deiner Seite, finanzielle Mittel und verschwendet worden. Von daher sehe ich das absolut als den richtigen Weg an. Und war wahrscheinlich auch nicht ganz einfach für dich, gerade mit den Rückschlägen dann auch teilweise zurechtzukommen, sich da nicht entmutigen zu lassen, trotzdem noch nach neuen Wegen zu finden. Also wirklich super, super schön, das so zu hören.
Ja, also tatsächlich, weil natürlich in dem Moment ist es demotivierend oder man hält ja dann auch an seiner Idee fest oder fragt sich, okay, vielleicht hat der Kunde es auch einfach noch nicht richtig verstanden oder vielleicht ist er noch nicht weit genug oder so. Aber ich finde, dass also ganz wichtig ist, dass man da auch einfach ehrlich mit sich selbst ist und nicht zu stark sozusagen auf was verharrt, nur weil man selber denkt, das müsste doch eigentlich Sinn machen.
Ah, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist auch ein Aspekt, den wir versuchen, immer wieder ins Bewusstsein zu rücken. Also häufig, man hängt ja, du hast ja gerade gesagt, man ist, wenn man da dran arbeitet und wenn man so eine Idee hat und das versucht voranzubringen, da ist ein Enthusiasmus da und der ist auch wichtig. Ja, also eine gewisse Euphorie und Enthusiasmus. Sonst ist man einfach nicht genug hinterher. Ne? Sonst schafft man auch das vielleicht nicht, irgendwann überhaupt in Umsetzung zu bringen. Aber dabei gleichzeitig diesen Blick und diese Ehrlichkeit zu sich selbst zu haben, also nicht völlig in so einen Tunnelblick zu verfallen, sondern offen zu bleiben und wirklich zuzuhören, nicht nur nach Dingen zu schauen, zu fragen und zu schauen, die einem seine eigenen Thesen vermeintlich bestätigen, sondern auch zuzuhören und sogar aktiv danach zu suchen, was widerlegt denn meine Hypothese, also was spricht denn dagegen, ja, so kill your ideas. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass du das auch offensichtlich geschafft hast. Gab es da einen Punkt, wo du, den du erinnerst oder wo du sagst, also jetzt habe ich quasi genug gehört, um sicher zu sein, das ist es nicht. Also war das schon nach dem zweiten Gespräch, war das nach dem 20. Gespräch? Wo ist der Punkt, wo man sich selber von dieser Überzeugung und der Euphorie über die Idee so abkommt und sagt, oh, ich glaube, das ist es vielleicht doch nicht?
Also, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an einen einzigen Punkt erinnern. Also, natürlich ist es am Anfang eher so, dass man dann beim ersten Feedback dann erstmal sagt, okay, das nehme ich jetzt mal so hin und nehme das jetzt mal so auf, aber sammle erst noch weitere Feedbacks ein, weil das ist ja auch erstmal nur ein Beobachtungspunkt. Aber irgendwann hat sich das halt dann auch erhärtet, dass es nicht in diese Richtung gehen wird. Aber ich kann es leider jetzt nicht genau in diesem einen Moment oder diesem einen Punkt festmachen. Es war eher ein Prozess.
Ich glaube auch tatsächlich, oder häufig ist es so, dass es gar nicht ein Punkt ist, sondern dass es eher so diese Summe an Eindrücken und der Evidenz, sagen wir, ist. Aber trotzdem irgendwann muss man quasi immer so eine Summe bilden oder halt ist so eine Schwelle vermutlich erreicht, aber die ist ganz schwer wahrscheinlich festzulegen oder hängt sicher auch vom Geschäftsfeld, vom Umfeld, von der Anzahl der Kunden und so weiter ab. Finde ich aber sehr spannend, wie du da vorgegangen bist und für dich auch festgestellt hast, okay, ich muss die Idee verändern. Ich finde aber andere Pain Points, ich finde andere Punkte, wo es sich eben doch lohnt anzusetzen. Ja.
Was mich jetzt mal noch interessieren würde, jetzt haben wir viel drüber gesprochen, wie es dir auf dem Prozess so ging, also wie du deine Entscheidungen getroffen hast. Wie hat denn dein Umfeld so drauf reagiert? Also gerade dein Vater zum Beispiel, mit dem du ja gemeinsam das Unternehmen führst, wie war denn so, ja, seine Reaktion auf die Idee, ich mache jetzt mal noch ein Startup?
Also von dieser Idee, von dem eBay für Schrotte, war er erstmal nicht begeistert. Und ich glaube, das ist auch keine Überraschung, weil das hätte ja unser Geschäftsmodell in Grundfesten erschüttert und auch gefährdet. Also davon war er nicht begeistert, aber ich habe dann gesagt, okay, wenn wir das nicht machen, das passiert und das werden dann andere machen und dann werden wir nur noch am Seitenrand stehen und zugucken können. Also entweder wir gestalten das jetzt mit oder sonst haben wir eh verloren. Und dann haben wir uns darauf verständigt, dass ich da mal sozusagen mit dieser Hypothese weiter laufe und versuche, das zu validieren. Und Dann hat sich ja im Laufe des Prozesses das Konzept komplett verändert und mit dem neuen Konzept von Reese 4, das gefällt ihm sehr gut. Also das ist was, wo er auch selber stolz drauf ist und also was ihm wirklich sehr gut gefällt. Genau, aber von der ursprünglichen Idee war er anfangs nicht begeistert.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Also so, wir sprechen über Transformation, etwas, was so eine, das ist ganz typisch, ne, so eine grundlegende Veränderung des Geschäftsmodells bedeuten würde. Entweder man wird dann von außen verändert oder man verändert selber, aber die Veränderung ist halt da. Und das sorgt immer erstmal für Irritation und für eben nicht nur für Begeisterung, sondern auch für ja, Ängste und so weiter. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das nicht immer und auf offene Türen und offene Arme stößt.
Was
Umso
aber
besser,
interessant
ja.
ist, also es gibt ja neben meinem Vater noch meinen Großvater, der jetzt mittlerweile 84 ist und immer noch absolut fit im Kopf. Und dem habe ich damals von der Idee erzählt und der fand das auf Anhieb super. Also der hat gleich gesagt, naja, also bei sowas muss man auf jeden Fall hinten dran bleiben. Und der hat gesagt, was, sowas gibt es noch nicht und so. Also der hat mich eher dann noch stärker ermutigt und gesagt, okay, bleib da dran, das klingt total interessant.
Aber
Mega.
großartig. Innerhalb einer Familie, so die drei Perspektiven waren großartig.
Ja.
Ja, da sind wir schon. Also ihr habt auf der Website nachzulesen, also glaube ich fast 130 Jahren gibt es Lang Recycling. Und ich stelle mir das für, du bist jetzt in der Geschäftsführung von Lang Recycling und du bist der Geschäftsführer von Resphere, dem Software-Startup. Ich stelle mir das parallele Führen von so zwei irgendwo schon unterschiedlichen Firmen. Die eine lange, lange Historie, da geht es um hier Sortieren und Zerkleinern von Metallen und Pressen und Förderstrecken und so weiter. Und auf der anderen Seite ein junges, softwarebasiertes Startup, das quasi so gut wie keine Fixed Assets hatten, also ganz unterschiedlich in der Art und der Beschaffenheit des Unternehmens sind. Wie unterschiedlich ist das in der Führung von solchen Unternehmen? Ja, also musst du da im Kopf quasi ganz umdenken und bist du, wenn du in der Resphere-Welt bist du da ganz anders unterwegs, als wenn du die langen Recycling-Brille auf hast? Oder ist das gar nicht so unterschiedlich für dich?
Also ich fände es schade, wenn ich einen Schalter umlegen müsste, weil das ist doch eigentlich total bereichernd. Also ich denke, dass sowohl Langrecycling von meiner Erfahrung bei Resphere profitiert, als auch Resphere von meiner Erfahrung bei Langrecycling. Und natürlich sind die Anforderungen andere, aber da gibt es so viel Synergien. Also zum Beispiel denke ich, dass Resphere profitiert sicherlich davon, dass ich als Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen schon mal die meisten kaufmännischen Themen auf einer anderen Skala kenne, von Finance, Marketing, Strategiethemen und so weiter. Auch von meiner fachlichen Erfahrung natürlich im Recyclingbereich. Und ich glaube auch so ein bisschen, das ist jetzt aber wirklich meine sehr subjektive Meinung, aber ich glaube auch ein bisschen von. Also ich bin ja auch schon so mittelständisch sozialisiert, also auch so ein bisschen, dass man in kleinen Schritten denkt, also vielleicht auch fast ein bisschen konservativ. Und ich denke, dass Resphere da auch von profitiert, weil mir immer sehr wichtig ist, darauf zu achten, was wirklich Mehrwert für den Kunden schafft. Also anstatt jetzt irgendwie zu sagen, okay, jetzt pumpen wir da halt mal noch irgendwie noch mal mehr Millionen rein oder Leute oder so, aber weiß noch gar nicht so richtig genau, was hinten rauskommt, sondern dass man andersrum vorgegangen ist und hat gesagt, okay, erstmal muss ich das bewähren auch und so machen wir das ja auch bei Langrecycling, wenn wir was angehen. Und andersrum denke ich, dass ich in meiner täglichen Arbeit bei Langrecycling auch sehr stark von den Erfahrungen bei Resphere profitiere. Weil bei Resphere arbeiten wir mit noch stärker beschränkten Budgets. Das heißt, man, also im Grunde alles, was man macht, muss man sich immer fragen, schafft es Mehrwert für den Kunden, ja oder nein? Und ich finde aber wichtig, dass man das auch in einem mittelständischen Unternehmen, auch wenn es im Unternehmen sehr gut geht, trotzdem immer wieder hinterfragt, ist das, was wir gerade tun, richtig und schafft es einen Mehrwert für unsere Kunden. Und ja, außerdem habe ich auch über Themen gelernt, wie Online-Marketing oder auch Entwicklung und so weiter, die sicherlich am Rande auch für Langrecycling relevant sind.
Ja, da sind wir schon bei den Learnings. Also, wenn du es nochmal zusammenfasst, was denkst du, was ist so das bisher frag nochmal vielleicht ganz kurz, seit wann gibt es Resphere?
Also Resphere ist jetzt sozusagen, die Gesellschaft gibt es schon ein bisschen länger, aber die Softwarelösung ist Ende letzten Jahres live gegangen, auch für externe Dritte.
So, und in der Entwicklung, ich sag mal, von den Spannen wir den Bogen vielleicht ein bisschen größer. Also von der ersten Idee oder von der Entwicklung der Idee, mal von eBay für Schrott und dann zu dem Wechsel. Okay, das ist es nicht, aber was anderes ist es. Die Idee ändert sich und ich habe jetzt eine Idee, wie ich echte Probleme lösen kann. Zur Gründung und dann zum Live-Schalten und dem Geschäftsbeginn der Softwarelösung. Kannst du da so ein paar Learnings rausziehen, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall wieder so machen oder das war eine ganz wichtige Erkenntnis in dem Prozess?
Ja, also das war insgesamt erstmal ein sehr lehrreicher, auch ein sehr emotionaler Prozess. Ich habe viel gelernt über Geschäftsmodelle. Ich habe mich in der Zeit sehr intensiv mit dem Business Model Canvas beschäftigt. Habe das auch immer wieder genutzt, um meine Hypothesen zu verproben. Aber ich glaube, wenn ich es wirklich auf so das eine, also es sind viele Learnings, wenn ich es auf ein einziges Learning beschränken muss, würde ich sagen, die Wahrheit liegt am Ende des Tages beim Kunden. Das war für mich das wichtigste Learning zu sagen, es ist vollkommen egal, wie toll man eine Idee gerade findet oder wie viele Emotionen man damit verbindet. Am Ende liegt die Wahrheit beim Kunden.
Finde ich ein schönes Fazit und ein schönes Learning auf jeden Fall, das ich nur ja, bestätigen und zustimmen kann. Also ich glaube, wenn sich mehrere Innovatoren stärker an ihren Kunden orientieren würden, ich glaube, da würde man schneller und teilweise wahrscheinlich auch zielführender dann zu den Lösungen, zu den tatsächlichen Produkten, Services, was dahinter entwickelt wird, dann auch kommen. Also sehr schön auf jeden Fall, sowas zu hören. Ja, es kommen wir schon langsam zum Ende von unserer Episode und wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen angeteasert, dass es heute auch um das Thema Transformation geht und da würde ich gerne jetzt noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Du führst lang Recycling gemeinsam mit deinem Vater. Wie ich jetzt mitbekommen habe, spielt der Großvater auch noch eine Rolle. Wie funktioniert denn das so transformativ mit verschiedenen Generationen an einem Tisch? Wie funktioniert vielleicht auch der Übergang von einer Generation zur anderen. Wie stellt ihr eine gewisse Kontinuität auch im Unternehmen sicher? Wie funktioniert das so bei euch?
Ja, also das ist tatsächlich ein großer Transformationsprozess vom Übergang von einer Generation auf die nächste, mit meinem Vater noch in der Geschäftsführung und mit mir und mit meiner Schwester übrigens in der nächsten Generation. Und da sind wir gerade mittendrin. Also ich würde sagen, wenn es ein Staffellauf wäre, ist gerade der Moment, in dem beide Läufer die Staffel in der Hand haben. Wie gestalten wir das mit wie viel Kontinuität oder mit wie viel Transformation? Ich würde sagen, mit einem gesunden Mittelmaß. Warum? Weil am Ende müssen sich ja auch beide Generationen da drin wiederfinden. Also wir haben unsere Akzente gesetzt durch Digitalisierung, durch kulturelle Themen, Personalthemen und so weiter. Und gleichzeitig ist das Unternehmen aber auch nicht komplett auf links gedreht. Also wir sind jetzt nicht in irgendwelchen agilen Chaptern organisiert und die Leute wissen noch, wo ihr Schreibtisch steht und so weiter. Also da sind wir noch nicht so ganz radikal, sondern am Ende des Tages mit einer Lösung unterwegs, in der sich beide Generationen wiederfinden. Und auch in der Belegschaft, weil in der Belegschaft hat man ja auch Mitarbeiter sozusagen, die irgendwie aus beiden Generationen sind, wenn man so will.
Stelle ich mir einerseits super herausfordernd vor, aber andererseits auch was irgendwie sehr reizvoll ist. Ne? Also wenn ich mich so ein bisschen versuche in deine Position reinzusetzen, man übernimmt ja ein laufendes Geschäft, das man sehr, sehr gut kennt, ne? Wenn man irgendwo damit auch aufwächst. Und gleichzeitig steht man aber eben auch was vor etwas sehr Neuem und hat die Möglichkeit, Dinge neu zu machen. Wobei es ja noch jemanden gibt, der, du sagst, ne, also wir beide gerade noch die Hand am Staffelholz, also so in der Übergabephase, und vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, diesen Staffelstab loszulassen, ne? Und so, ich weiß nicht, habt ihr da vereinbart, gibt es irgendwann einen harten Cut? Ist das eher so ein Auslaufen? Also spricht man darüber, oder ist es eher so, man arbeitet sich so Tag zu Tag, Woche zu Woche, Jahr für Jahr so ein bisschen so ein Stück vor?
Ja, also da spricht man schon drüber. Und also ich bin selber kein Staffelläufer, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt so ein optimales Timing. So, wenn man das Staffelholz zu früh loslässt, dann fällt es runter. Und wenn man es zu spät loslässt, dann kann man das Rennen auch nicht mehr gewinnen. Also von dem her ist das Timing schon wichtig. Und das ist aber auch ein Prozess, in dem wir gerade noch drin sind.
Ja, dann dafür auf jeden Fall ganz viel Erfolg schon mal. Ich glaube, mit der Ausrichtung auch nach neuen Geschäftsmodellen zu schauen, gleichzeitig das Hauptgeschäft weiterzuentwickeln, ist auf jeden Fall eine gute Richtung eingeschlagen. Kommen wir zu unserem traditionellen Abschluss vom Podcast. Und der geht so, dass ich dir Satzanfänge, drei Stück an der Zahl, vorgebe, und du darfst dann jeweils den Satz vervollständigen. Wenn du magst, kannst du auch noch einen Erklärsatz dranhängen, aber es reicht einfach, den Satz zu Ende zu bringen. Und wenn du bereit bist, dann legen wir los.
Bin
Also,
bereit.
der erste Satz ist: Dass ich mal ins Familienunternehmen einsteigen würde.
War mir als Kind immer klar, habe ich dann später stärker in Frage gestellt und reflektiert, um dann sozusagen auch mit eigener Berufserfahrung da zu einer viel reflektierteren Entscheidung zu kommen.
Sehr gut, also nochmal den Weg rausgemacht und dann, um
Ja.
dann einzusteigen, ja. Zweiter Satz. Das Aufregendste an der Gründung von Resphere war.
Das Suchen und Fragen stellen, der kreative Prozess, das Nachdenken über die Konzepte und das immer wieder anpassen und weiterentwickeln.
Stelle ich mir auch so vor. Und zu guter Letzt. Die Zukunft des Recycling-Business ist aussichtsreich, weil.
Schrotte wahnsinnig wichtig sind für die Transformation der Stahlindustrie hin zu grünem Stahl. Also wir gehen auch davon aus, dass Schrotte knapp werden durch die Transformation. Und außerdem natürlich auch, weil Nachhaltigkeit ein Thema ist, was uns alle was angeht.
Können wir, glaube ich, nur zustimmen. Viel Erfolg und ja, für beide Unternehmen natürlich, also das Gesamtunternehmen, dir viel Erfolg. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir diese Folge aufzunehmen. Ich habe auch einiges über Recycling gelernt. Und ja, wir packen Links zu Lang Recycling und auch zu Resphere in unsere Shownotes. Und würde sagen, Maximilian, vielen Dank, weiterhin viel Erfolg und schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank an euch. Luisa, Manuel hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.